Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Thilo Jahns.
Grüßt euch zu diesem Update-Podcast am 4. September. Ja, streiche 14, setze 10. Tage Quarantäne, das ist die neue Richtlinie der EU. Darauf haben sich heute die Gesundheitsministerinnen und Minister der Staaten geeinigt. Die Quarantänezeit für alle, die aus einem Risikogebiet zurückkommen, wurde auf 10 Tage runtergesetzt. Gesundheitsminister Jens Spahn denkt schon ein bisschen weiter.
Und insofern wird die Frage der 10-tägigen Quarantäne sicherlich auch über die Reiserückkehrer hinaus Bestandteil der Debatte mit den Ländern in den nächsten Tagen sein.
Jetzt wird es natürlich spannend, wie dieser Beschluss in den einzelnen Ländern umgesetzt wird. Wie lange jetzt isoliert und quarantiert wird, das klären wir heute. Außerdem sprechen wir mit unserer Korrespondentin Karin Sens in der Türkei. Sie ist am türkischen Küstenort Kaş. Und da schauen wir uns an, wie der Konflikt und der Streit ums Gas zwischen der Türkei und Griechenland das Leben, das Miteinander und das Stadtbild beeinflusst.
Man sieht hier auch im Hafen, Kriegsschiffe liegen auf beiden Seiten. Wir haben die Küstenwache, die ist immer da. Die Kriegsschiffe schauen normalerweise nur gelegentlich vorbei, haben mir die Einwohner von Kaş gesagt. Jetzt sind sie konstant da.
Und viele Politiker und Politikerinnen aus Deutschland fordern, dass man das russisch-deutsche Gasprojekt Nord Stream 2 stoppt. Als Reaktion auf die Vergiftung des russischen Oppositionellen Nawalny. Wir fragen heute mal nach, braucht Deutschland eigentlich das Gas, das da durch die Röhre kommen soll?
Ja, wir brauchen nicht den neuen Pipeline-Strang, der jetzt geplant ist, weil wir ausreichende Infrastruktur haben, auch nach Russland, aber eben auch in andere Regionen. Und wir in der Zukunft eher mit einem sinkenden Erdgasbedarf rechnen können.
Wir sprechen darüber mit Claudia Kempfert, Chefin der Abteilung Energie, Verkehr und Umwelt am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Das und mehr jetzt für euch in diesem Podcast. Schön, dass ihr mit dabei seid.
Deutschlandfunk Nova.
So kaum zurück aus der Sommerpause zerren schon wieder alle an ihm. Virologe Christian Drosten hat in seinem Corona-Update-Podcast gesprochen und er hält es für durchaus möglich, die Isolationszeit nach einem positiven Corona-Befund von 10 bis 14 Tagen auf 5 Tage runterzusetzen. Der Gesundheitsexperte der SPD, Karl Lauterbach, der unterstützt das.
Diejenigen, die Symptome haben, da wartet man 5 Tage, dann sind diejenigen mit Symptomen in der Regel nicht mehr ansteckend. Diejenigen, die bei einer Veranstaltung gewesen sind, wo sie sich haben anstecken können. Da wartet man 10 Tage, weil da kommt noch die Phase dazu, bis sie Symptome bekommen.
Sprechen wir darüber mit der Medizinjournalistin Christina Sartori. Christina, warum gibt es jetzt diese Vorschläge? Gibt es neue Erkenntnisse über das Coronavirus?
Nee, es gibt eigentlich keine absolut neuen Erkenntnisse, aber es könnte eben bald eine Situation geben, wo das sinnvoll wäre, diese Isolationszeit zu verkürzen. Drosten hat auch vorgeschlagen, das zu machen für den Fall, dass die Infektionszahlen weiter steigen, also dass die Situation in Deutschland sich verschärft oder zum Beispiel, wenn so ein ganzer Betrieb schließen muss, weil es so einen Großausbruch gibt, weil dann so viele Mitarbeiter betroffen sind und dann könnte eben das sinnvoll sein, diese Isolationszeit zu verkürzen.
Warum genau wäre das sinnvoll?
Naja, in Isolation setzt man ja jemanden, bei dem man sicher weiß, der hat Covid-19. Also der Test war positiv, der hat das Virus. Dann muss derjenige bisher 10 Tage sich von anderen Menschen fernhalten. Wenn er im Krankenhaus oder in der Arztpraxis arbeitet, also medizinisches Personal, muss sogar 14 Tage sich von anderen fernhalten. Aber man weiß inzwischen, in der Regel, also bei den allermeisten Menschen, da ist es so, dass die nach 5 Tagen, nachdem sie Husten, Fieber oder irgendeins von diesen Symptomen hatten, nicht mehr ansteckend sind. Das heißt, man ist wohl die 2 Tage, bevor man irgendwas merkt, besonders ansteckend und ab dann nimmt dieses Ansteckendsein immer weiter ab.
Okay, einerseits hören wir jetzt, es gibt keine neuen wirklichen Erkenntnisse zum Coronavirus. Andererseits muss man eben da in Isolation derzeit 10 Tage oder wie du gesagt hast, Krankenhaus oder Praxis 14 Tage. Warum denn noch?
Naja, also das ist entstanden, weil man am Anfang, da wusste man ja einfach nicht, was ist los. Ne? Wie lange ist denn so jemand ansteckend? Man hatte ja keine Ahnung. Dann hat man auf die ersten Daten geguckt und hat gesagt, okay, 10 bis 14 Tage, das scheint eine relativ sichere Zeit zu sein. Schon damals hat man gesehen, es gibt Leute, die sind nur noch 3 Tage, nachdem sie Symptome hatten, ansteckend. Aber man hat auch gesehen, es gibt Leute, die sind sogar weitaus länger als 14 Tage, nachdem sie Symptome hatten, ansteckend. Also es gibt Ausnahmen in beide Richtungen. Und dann hat man gesagt, die allermeisten aber, für die ist 14 Tage eine gute Zeit. Und jetzt kristallisiert sich aber heraus, wo man auch mehr Daten hat, für viele Menschen würde eben auch 5 Tage Isolation reichen. Und dann kommt eben wieder diese Überlegung, wenn es schlimmer wird, wenn die Fallzahlen wieder stark steigen, wenn das viele Menschen betrifft oder auch wenn ein ganzer Betrieb geschlossen wird, dann reichen eventuell 5 Tage. Das ist so ein absolutes Minimum, wie lange jemand sich dann von anderen fernhalten sollte. Das kann gut sein, dass dann einige Menschen zu früh aus der Isolation gehen, weil für die diese 5 Tage nicht ausreichend sind. Aber dafür würden eben viele andere Menschen nicht unnötig lange zu Hause sitzen. Das muss man halt immer abwägen. Wie streng machen wir die Maßnahmen und wie viel Sicherheit wollen wir? Und da wird jetzt eben gerade wieder so ein bisschen tariert, muss man sagen.
Und man weiß halt eben auch deutlich mehr. Jetzt war heute der große Tag der Verwirrung und der Unsicherheit. Am Anfang sprachen alle davon, dass Virologe Drosten vorschlägt, die Quarantäne zu verkürzen. Das ist aber nicht gemeint, ne?
Nee, also Drosten hatte in seinem Podcast am Dienstag von Quarantäne gesprochen und ich finde auch, der hat sich da wirklich verwirrend ausgedrückt. Großes Chaos heute in allen Redaktionen. Aber er hat dann nochmal ja heute klargestellt, sein Vorschlag auf 5 Tage zu verkürzen, der bezieht sich auf die Isolation. Also für Menschen, die haben das positive Testergebnis, die haben das Virus. Und in Quarantäne, da müssen Menschen, bei denen nur der Verdacht besteht, dass sie sich angesteckt haben, die müssen vorsichtshalber in Quarantäne. Und die kann man nicht auf 5 Tage verkürzen, weil, das hat ja Lauterbach eben auch schon gesagt in deinem O-Ton, das dauert ja schon 5 Tage, bis man Symptome bemerkt. Und dann ist man ja noch mindestens 5 Tage ansteckend. Mhm. Und 5 plus 5, das ergibt genau die 10 Tage, von denen heute, die in der EU gesprochen, über die beratschlagt wurde, ob man die Quarantäne nicht auf 10 Tage verkürzt. Und Jens Spahn hat ja gesagt, er könne sich das gut vorstellen. Das muss halt jetzt noch diskutiert werden in den Ländern, aber kann gut sein, dass die Quarantäne halt demnächst verkürzt wird auf 10 Tage.
Beschlossen ist das ja erstmal für die EU, weil die Gesundheitsminister das haben. Aber die Frage ist, wie reagieren eben jetzt die Länder drauf?
Wie setzen wir das um, genau?
Wie sinnvoll es eigentlich ist und sein könnte, die Isolationszeit bei der Corona-Infektion runterzusetzen, welche Nachteile das gibt, darüber habe ich gesprochen mit der Medizinjournalistin Christina Sartori. Danke.
Gerne.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Kasch, das ist eine Kleinstadt an der türkischen Mittelmeerküste. In einer Bucht und direkt davor im Meer liegt eine kleine griechische Insel, nämlich Castelloreso. Die Bewohner von Kasch und Castelloreso, die pflegen eigentlich einen regen Austausch. Die sind zum Teil befreundet. Zumindest war das so vor Corona und auch vor dem Gasstreit, der zwischen der Türkei und Griechenland ausgebrochen ist. Die Türkei, die suchte mit einem Forschungsschiff nach Erdgas- und Erdölvorkommen im östlichen Mittelmeer. Und zwar konkret in Gewässern, die Griechenland für sich beansprucht. Der Konflikt, der spitzt sich immer weiter zu. Und wir erreichen jetzt unsere Korrespondentin Karin Senz aktuell in Kasch. Karin, wie steht es derzeit um die Freundschaft zwischen Kasch und Castelloreso?
Ja, so grundsätzlich ganz gut, aber praktisch leider nicht so gut, denn die beiden können sich nicht mehr gegenseitig besuchen, die Bewohner. Das hat allerdings weniger mit dem Gasstreit zu tun, sondern mit Corona, denn die Grenzen zu Griechenland sind geschlossen und dann eben auch diese Grenze rüber nach Castelloreso. Theoretisch wäre man in 20 Minuten mit der Fähre drüben. An der engsten Stelle ist das nur 1 Kilometer. Es gibt jedes Jahr ein Schwimmen eigentlich und einen Schwimmwettbewerb, dass man da auch rüber schwimmen kann. All das findet im Moment nicht statt wegen Corona, aber es ist natürlich auch schwierig für die Leute insgesamt, weil, du hast es schon gesagt, es diesen Gasstreit gibt und man sich schon auch, sage ich mal, darüber, glaube ich, austauschen sollte, das aber tatsächlich einfach nicht möglich ist. Und man sieht hier auch im Hafen, Kriegsschiffe liegen auf beiden Seiten. Wir haben die Küstenwache, die ist immer da. Die Kriegsschiffe schauen normalerweise nur gelegentlich vorbei, haben mir die Einwohner von Kasch gesagt. Jetzt sind sie konstant da und man steht sich da teilweise tatsächlich offensichtlich auch mal feindlich Nase an Nase, also die Schiffe gegenüber. Es gibt auch Funksprüche, die alles andere als einen sehr netten Ton im Moment veranschlagen. Also die Spannung ist tatsächlich schon zu spüren.
Das heißt, du hast mit denen gesprochen, das ist eine ziemlich befremdliche Situation da für die Bewohner?
Ja, also gerade die Türken sagen auch, wir hoffen auf eine Unterstützung der EU, die kommt im Moment nicht. Und ein junger Mann, ein junger Türke, der hier im Moment einen Urlaub macht, der sagt, also ich glaube, dass die EU durchaus weiß, dass die Türkei recht hat in diesem Gasstreit, dass uns mehr zustehen würde an außerordentlicher Wirtschaftszone, wo wir also die Erlaubnis hätten, nach Erdgas zu suchen. Aber mit der Regierung hat die EU diese großen Probleme, mit Erdogan hat man die Probleme und deswegen helfen die uns nicht.
Beide Länder gehören ja zur NATO auch. Wie gehen denn die anderen Mitgliedstaaten mit diesem Konflikt um? Was ist da mitzukriegen?
Also beispielsweise Frankreich hat ja ein sehr klares Signal gesetzt, schon vor längerer Zeit, indem sie Frankreich mehr Militär geschickt hat, um Griechenland zu unterstützen. Also da gibt es eine sehr klare Positionierung. Es soll demnächst auch der Flugzeugträger Charles de Gaulle aus Frankreich in die Region geschickt werden, damit man eben ein Signal gibt, dass Griechenland diese Unterstützung hat. Dann gibt es natürlich noch Amerika, der größte NATO-Partner, die eben auch diese Woche ein Signal gesetzt haben, indem sie ein Waffenembargo gegen Zypern aufgeben. aufgehoben haben. Das hat wiederum die Türken sehr geärgert. Auf der anderen Seite behauptet Griechenland jetzt, dass möglicherweise Druck von den USA gekommen ist. Wir erinnern uns ja, dass gestern bekannt wurde, dass es angeblich einen Dialog endlich zwischen der Türkei und Griechenland geben soll. Und da sagt man, oh, da hat bestimmt Amerika jetzt Druck auf Stoltenberg gemacht. Und deswegen hat er diese Meldung rausgegeben. Es gab ja gleich das Dementi.
Bevor wir zu diesem möglichen Treffen Athen und Ankara, also Türkei und Griechenland, kommen, noch mal ganz kurz, ganz basic, Karin. Welche Interessen haben denn beide Länder, also Griechenland und die Türkei, in diesem Konflikt?
Also ganz basic ist es nicht, aber ich versuche es mal runterzubrechen. Also es geht um große Erdgasvorkommen unter dem Meeresboden. Und das ist in einem Gebiet entdeckt worden, das Griechenland für sich beansprucht, wo es auch Verträge gibt, wo man sagt, ja, Griechenland hat da eigentlich recht. Aber die Türkei wird nicht fair behandelt, sagen Experten teilweise. Auch die sollen Zugriff haben, denn Griechenland hat ganz, ganz viele kleine Inseln in der Ägäis und im östlichen Mittelmeer. Und jede dieser kleinen Inseln, die bewohnt sind, darf eine Wirtschaftszone ausweisen. Und Griechenland und die Türkei sagt aber, das kann nicht sein, diese vielen kleinen Inseln, das bedeutet für uns, wir sind schon fast eingesperrt in unserem eigenen Land, wenn wir fast ins Wasser steigen, sind wir schon auf griechischem Gebiet, also Seegebiet, und das geht so nicht. Und da geben ihnen tatsächlich auch einige Experten recht, und deswegen wird darum jetzt gestritten.
Jetzt kommen wir zu dieser Headline. Es war zu lesen, dass es vielleicht eine mögliche Einigung gibt, oder sagen wir mal, dass es erstmal ein Treffen gibt, nämlich zwischen Griechenland und der Türkei. Was ist da dran?
Ja, das war der NATO-Generalsekretär Stoltenberg, der gestern fleißig getwittert hat und gesagt hat, er hätte mit hochrangigen Politikern aus beiden Ländern gesprochen, und die Griechen haben gesagt, also mit uns hat keiner geredet. Jetzt sagt Stoltenberg, naja, es ging mehr um technische Gespräche, und das bedeutet in der Praxis technisch, dass man nicht über die Auseinandersetzung über diese Seegebiete und die Hoheitszonen und so weiter gesprochen hat, sondern dass man nur über diese militärische Auseinandersetzung gesprochen hat, denn es befindet sich im Moment in diesem östlichen Mittelmeer sehr viel Militär von griechischer Seite, von türkischer Seite, von französischer Seite, und auch durch die Manöver Italiener, Amerikaner, alle befinden sich da gerade in einer etwas erhöhten Alarmstimmung.
Lauerstellung. Hoffen wir mal, dass nicht in irgendeiner Art und Weise eskaliert. Karin Senz war das für Deutschlandfunk Nova, unsere Korrespondentin live und direkt aus Kasch über den Mittelmeerkonflikt zwischen Griechenland und der Türkei. Ganz lieben Dank.
Ich danke euch.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Kate Blanchett ist dafür, Tilda Swinton auch, für gegenderte, genderneutrale Awards. Heißt, es soll bei Preisverleihungen nicht mehr die Kategorie beste Schauspielerin oder bester Schauspieler geben, sondern stattdessen nur eine Kategorie, in der die Person, egal welchen Geschlechts, dann eben nominiert ist. Kate Blanchett, Tilda Swinton, die beiden bekannten Schauspielerinnen, die haben sich jetzt während den internationalen Filmfestspielen von Venedig, die diese Woche gestartet sind, da zu diesem kontroversen Thema geäußert. Und wir wollen mal schauen, was spricht dafür und was spricht dagegen. Ilka Knigge aus unserem Team hat sich diese Debatte für uns genauer angeschaut. Ilka, was sind denn die Pro-Argumente von Blanchett und Swinton?
Kate Blanchett sagt, eine gute Performance sei eine gute Performance, unabhängig davon, wer sie macht. Und Tilda Swinton sagt, die Idee, Menschen nach Merkmalen aufzuteilen, die sei veraltet, dass die Menschen sagen müssten, ob sie definitiv heterosexuell, definitiv homosexuell, definitiv männlich oder definitiv weiblich seien, die mache sie nur traurig. Und dann geht sie weiter noch auf die Entscheidung der Berlinale ein, die Kategorien im Jahr 2021 genderneutral zu gestalten. Sie findet das gut und sagt, es sei unvermeidbar, dass andere Festivals dieser Entscheidung folgen.
Berlinale wird also ab 2021 im nächsten Jahr nicht mehr bester Darsteller oder beste Darstellerin ausgezeichnet, sondern eben beste schauspielerische Leistung in der Hauptrolle oder in der Nebenrolle.
Genau.
Bei welchen Preisverleihungen gab es dann noch Änderungen?
Ja, bei ganz verschiedenen Verleihungen. Zum Beispiel beim Deutschen Radiopreis, der wird nächste Woche verliehen. Letztes Jahr gab es da den Preis für die beste Moderatorin und den Preis für den besten Moderator. Und dieses Jahr heißt die Kategorie beste Moderatorin. Also das wurde zusammengelegt. Die Brit Awards, die werden 2021 keine Preise mit Geschlechtsbezug mehr verleihen. Da gab es bisher die Kategorien bester britischer Künstler und beste britische Künstlerin und das gleiche dann auch nochmal in der internationalen Variante. Und die werden zusammengefasst in irgendeiner Form. Wie genau, das ist noch nicht ganz klar. Bei den MTV Movie und den TV Awards, da gab es die Änderungen schon 2017, bei den Grammys schon 2012.
Also bei der Berlinale, da wurde ja, wenn man das mitbekommen hat, heftig darüber gestritten, ob die Entscheidung jetzt richtig ist oder nicht. Was sagen denn die beiden Seiten? Also pro genderneutral und kontra?
Pro ganz klar, lasst uns diese Geschlechterkategorie an sich einfach abschaffen. Die schauspielerische Leistung daran zu knüpfen, dafür gibt es keinen Grund, sagt diese Seite. Und wir schließen so auch Menschen aus. Beatrice Behn, die ist Filmwissenschaftlerin und die fasst es so ganz gut zusammen.
Es gibt ja nicht nur Männer und Frauen. Es gibt ja auch Menschen, die eben nicht in dieses binäre System fallen oder nicht fallen wollen. Transpersonen, nicht-binäre Menschen. Asia Kate Dillon zum Beispiel aus Billions oder Laverne Cox aus Orange is the New Black. Und die haben ja immer das Problem, in welche Kategorie sollen die, wenn es denn gegendert ist.
Kritik kommt zum Beispiel von Pro Quote Film. Das ist ein gemeinnütziger Verein, der setzt sich für die Erhöhung des Frauenanteils in allen Bereichen in der Filmproduktion ein und auch für mehr Diversität generell.
Was sagen die?
Barbara Rohm, das ist die Vorsitzende des Vereins, die hat im Interview mit Deutschlandfunk Kultur gesagt, die Filmbranche, die sei einfach noch nicht frei von Sexismus und Diskriminierung.
Wir haben auch keine Filmbranche, in der wirklich Gendervielfalt abgebildet wird. Und deshalb wird unserer Meinung nach der dritte oder vierte Schritt vor dem ersten getan. Wir sehen ja zum Beispiel auch, 2/3 der Rollen sind für Männer geschrieben. Das heißt, wenn wir jetzt mal auf die Frauen gucken, wir schicken sie halt in einen sehr, sehr unfairen Wettbewerb.
Ja, ähnlich wie Sie sieht es auch Leslie Malton, die ist die Vorsitzende des Bundesverband Schauspiel, BFFS. Und sie betont auch eben dieses Ungleichgewicht in der Rollenverteilung und sie wünscht sich eine größere Debatte über andere Lösungen.
Durch die Gleichstellung mit diesen 2 Auszeichnungen ist eine Balance gegeben. Und das Augenmerk geht ja dann auch weiter, auf Menschen weiter, die divers geschlechtlich sind. Was auch wichtig ist, und das ist ja auch so eine Anregung, ist natürlich, dass die Drehbücher entsprechend auch diese Menschen mit einbeziehen müssen.
Heißt, wenn man es zusammenfassen will, geht es am Ende um die Frage, wie wird man all denen gerecht, die in der immer noch männlich dominierten Filmbranche zu wenig gesehen werden? Entweder durch die Geschlechtertrennung, vielleicht dann am Ende auch in männlich, weiblich und divers, oder eben durch eine Kategorie für alle.
Die internationalen Filmfestspiele von Venedig finden ja gerade statt. Noch bis zum 12. September geht diese Veranstaltung und diskutiert wird dort unter anderem auch über genderneutrale Awards.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Stoppen, boykottieren oder abbauen nach der Vergiftung des russischen Oppositionellen Nawalny. Da dreht sich vieles jetzt um das Gasprojekt Nord Stream 2. Damit soll ja russisches Gas durch die Ostsee nach Deutschland fließen. Ist noch nicht ganz fertig, die Pipeline. Es fehlen noch so rund 150 Kilometer bis aufs deutsche Festland. Und einige Vertreterinnen und Vertreter der Parteien SPD, CDU, FDP und die Grünen fordern jetzt, Russland muss sanktioniert werden, indem man dieses Projekt stoppt. Darüber spreche ich mit Claudia Kempfert. Sie ist Energieökonomin, Chefin der Abteilung Energie, Verkehr und Umwelt am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Guten Tag.
Guten Tag, ich grüße Sie.
Brauchen wir das Gas aus Russland für unsere Energieversorgung?
Na, wir brauchen nicht den neuen Pipeline-Strang, der jetzt geplant ist, weil wir ausreichende Infrastruktur haben, auch nach Russland, aber eben auch in andere Regionen. Und wir in der Zukunft eher mit einem sinkenden Erdgasbedarf rechnen können, wenn wir die Pariser Klimaziele umsetzen. Und aus dem Grund ist dieser neue Pipeline tatsächlich überflüssig. Sie ist auch recht teuer. Man hätte darauf verzichten können.
Warum hält die Bundesregierung dann trotzdem fest an Nord Stream 2?
Ja, das war die Frage von Anfang an, warum die Bundesregierung da so stark dran festgehalten hat, zumal sie energiewirtschaftlich, energiepolitisch nicht nötig ist. Sie ist sogar kontraproduktiv, denn sie behindert ja die Klimaziele. Sie behindert auch den Umstieg hin zu erneuerbaren Energien. Sie hat viele Gegner auch in Europa, weil man da ja auf eine Diversifikation der Erdgasbezüge setzt. Also es spricht sehr, sehr viel gegen diesen zusätzlichen Pipeline-Strang. Aber Deutschland hat es von Anfang an unterstützt und sich da auch in Europa nicht nur Freunde gemacht, aber es ist wirklich fraglich.
Sie sagen, energiepolitisch ist es nicht nötig. Trotzdem könnte es ja durchaus bei den anderen Gasleitungen zu Lieferengpässen kommen und dann wird es doch wieder nötig, oder?
Na, das sehe ich jetzt nicht, dass es da zu Lieferengpässen kommen kann. Also Russland selber hat natürlich ein Interesse daran, weiter Gas zu liefern, auch nach Europa. Wir sind da zahlungskräftig. Russland selber ist da auch angewiesen auf die Verkäufe, auf die Einnahmen, die da aus Deutschland, Europa kommen. Und es gibt eben auch genügend andere Pipelines, die man nutzen kann. Russland will die Ukraine umgehen, gar keine Frage, aber dennoch gibt es ja auch viele europäische Länder, die eher auf Flüssiggasterminals gesetzt haben, die sind alle nicht ausgelastet. Also wir haben da wirklich keinen Engpass. Wir brauchen auch diese zusätzlichen Strang nicht. Da handelt es sich wirklich um Investitionen, die sich auch nicht auszahlen werden, auch für die Betreiber nicht.
Und mit dem Beschluss, dass man eben rausgeht aus der Kernkraft und rausgeht aus der Kohle, Erneuerbare bis 2030 65% des Strombedarfs decken, muss da nicht ein Teil auch aus dem Gas kommen?
Es wird ein Teil auch aus dem Gas kommen, in erster Linie auch für die Kraft-Wärme-Kopplung, sprich für Industriewärme. Das steht ja auch fest, aber es ist nicht mit einem steigenden Gasbedarf zu rechnen. Gerade wenn wir die Energiewende umsetzen, mehr Erneuerbare, mehr Energie sparen, gerade im Gebäudeenergiebereich, der Umstieg hin auch zu Biomasse in vielen Industriebereichen. Also da zeigen alle Szenarien und alle Modellrechnungen, die wir machen, dass der Gasbedarf eher zurückgehen wird. Und aus dem Grund braucht man keine neue oder keine zusätzliche Pipeline, sondern man kann auch die existierenden problemlos nutzen.
Können Sie uns noch mal erklären, Frau Kempfert, wo denn das Gas herkommt, das wir in Deutschland benutzen?
Also derzeit ist es so, dass eben der Großteil unserer Gaslieferungen aus Russland kommt, über 40%. Dieser Anteil würde sich eben mit diesem neuen Pipeline-Strang auf über 50% erhöhen und widerspricht eben auch den Zielen, dass man aus vielen Ländern Gas importieren will. Und andere Länder machen das anders, die setzen eben stärker auf Flüssiggas und die Amerikaner versuchen auf diesem Markt stärker Fuß zu fassen, aber das ist ein kleiner Anteil und es geht eher um die Zukunft, aber auch das muss man sagen, ist das wirklich realistisch. Also wir brauchen beides nicht, wir brauchen keine neuen Flüssiggasterminals, auch keine neue Pipeline, wir sollten eher die Energiewende umsetzen und jetzt ist auch wirklich Zeit dafür.
Wenn wir es schon nicht brauchen, Frau Kempfert, wie wichtig ist Nord Stream 2 für Russland?
Nord Stream 2 ist sehr wichtig für Russland, weil es ja darum geht, dass die Einnahmen, ein Großteil der Einnahmen, die Russland macht mit Verkäufen aus Erdgas, eben über diese Pipelines kommen nach Europa. Wir sind da ein wichtiger Absatzmarkt, gar keine Frage. Und Russland hat ein geostrategisches Interesse, die Ukraine als Pipeline oder als Durchleitungsland zu umgehen. Und aus dem Grund hat eben gerade Russland ein veritables Interesse. Und das ist auch der Hauptgrund, warum man jetzt diese teure Pipeline überhaupt noch zu Ende baut.
Also wir halten fest, wir brauchen den neuen Pipeline-Strang im Projekt Nord Stream 2, der geplant ist, nicht um genügend Gas zu bekommen. So sieht es die Energieökonomin Claudia Kempfert. Aktuell fordern ja einige PolitikerInnen, das russisch-deutsche Projekt zu stoppen, als Reaktion auf die Vergiftung Nawalnys.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Alle Lehrerinnen oder alle Lehrer oder nur die Risikogruppe. Was ist mit Menschen, die vorerkrankt sind? Kinder vielleicht auch oder einfach alle. Es geht um die Grippeimpfung und um die Frage, wer sich impfen lassen soll in einem Jahr, in dem wir mit der Corona-Pandemie noch ein anderes Problem haben. Und Corona, also Covid-19 und Grippe, das ist gar keine gute Kombination. Wenn das zusammentrifft, hören wir immer wieder. Es gibt viele verschiedene Positionen zu der Impferei aktuell und Wissenschaftsjournalist Volkert Wildermuth hat für uns den Durchblick, was die Grippe angeht. Volkert, wie sinnvoll ist das, dass man sich zum Beispiel als junger Mensch jetzt gegen die Grippe impfen lässt?
Ja, das ist fast schon eine philosophische Frage, würde ich sagen. Da gibt es beim Impfen nämlich zwei Ansätze. Erstmal impfen, um ein Individuum zu schützen, eine Risikoperson. Und zweitens impfen, um dem Virus Verbreitungswege abzuschneiden. Und für diesen zweiten Ansatz, da spielen tatsächlich jüngere Personen eine große Rolle. Die erkranken vielleicht nicht so schwer, aber die verbreiten das Virus ja ziemlich effektiv weiter. Das beobachten wir ja auch gerade bei Corona. Dicht gedrängte Partys, viel Alkohol, lautes Gesinge und Gerede, das sind einfach ideale Bedingungen für Viren, egal ob das nun Influenza ist oder Corona. Und wenn man die Jungen per Impfung sozusagen in eine Art Virensackgasse verwandelt, dann kommt es unterm Strich eben zu weniger Infektionen, auch bei den Risikogruppen.
Wer sollte denn auf gar keinen Fall auf eine Grippeimpfung verzichten?
Also da sind sich im Grunde alle einig. Da geht es darum, die Risikopersonen zu schützen. Und Risikopersonen, das sind ältere Menschen. Und älter, das fängt schon bei 60 Jahren an. Das wissen die meisten nicht. Und dann Personen mit chronischen Krankheiten. Und da ist die Liste nun wirklich lang. Da geht es um Bluthochdruck, Zuckerkrankheit, Herzprobleme und. Also wer eine chronische Krankheit hat, der sollte sich auch eine Grippeschutzimpfung besorgen. Selbst wenn er jünger ist. Denn da ist das Risiko einfach größer, dass wenn man sich infiziert, dass man dann richtig krank wird. Und und dann ist auch die Sterblichkeit höher. Also Risikopersonen schützen, das ist das Zentrale, das sagte Deutschland auch die ständige Impfkommission, aber die vertritt im Grunde beide Philosophien, die sagt Risikogruppen, aber auch medizinisches Personal und generell Menschen mit hohem Verbreitungspotenzial.
Der Virologe Henrik Streeck hat ja gesagt, dass eine Grippeimpfung indirekt auch gegen das Coronavirus helfen kann. Was meint er damit?
Ja, hier ist die Betonung wirklich auf indirekt. Es geht darum, die Krankenhäuser freizuhalten. Es ist ja so, jedes Jahr kommt die Grippewelle und jedes Jahr in dieser Winterzeit sind die Krankenhäuser viel voller als im Sommer. Und das liegt wirklich an der Grippe. Und wenn man an dieses Grippejahr 2017-18 denkt, wo wirklich 25.000 Leute in Deutschland gestorben sind an der Grippe, wie man dann im Nachhinein festgestellt hat, also da waren die Krankenhäuser schon damals praktisch überlastet. Und wenn jetzt auch noch Covid-19 dazukommt, dann kann man sagen, ist da Land unter in den Krankenhäusern. So wäre es zumindest noch vergangenes Jahr gewesen. Aber wir haben jetzt ja über den Sommer tatsächlich Intensivbetten aufgestockt. Insofern sollte das die Lage im Winter doch entschärfen. Aber je weniger Leute wegen der Grippe da liegen, desto mehr Platz ist für Covid-19-Patienten.
Man arbeitet gerade unter Hochdruck an der Entwicklung eines Impfstoffs gegen das Coronavirus. Wie sieht es bei dem Impfstoff gegen die Grippe aus? Ist da denn aktuell genügend vorhanden?
Ja, also erstmal, er ist da. Das ist schon mal eine gute Nachricht. Der muss ja jedes Jahr neu gemischt werden nach den aktuell umlaufenden Grippeviren. Der Impfstoff ist fertig. Das Paul-Ehrlich-Institut, das ist bei uns dafür zuständig, hat schon über 13 Millionen Dosen freigegeben. Das ist eine ganze Palette von Impfstoffen. Die Ständige Impfkommission rechnet damit, dass am Ende über 25 Millionen Dosen zur Verfügung stehen werden. Das ist tatsächlich deutlich mehr als in vergangenen Jahren. Und Gesundheitsminister Jens Spahn, der hat nachbestellt. Das hat offenbar funktioniert und das ist auch sehr gut. Auf der anderen Seite muss man sagen, wenn nur die STIKO-Empfehlungen umgesetzt würden, dann würde man 40 Millionen Dosen brauchen, also noch viel mehr. Und wenn jetzt die Kinderärzte sagen, lasst uns alle Kinder impfen und Gesundheitsminister Spahn will, dass die Lehrer und die Erzieher geimpft werden, dann wird es irgendwann eng. Tatsächlich lässt sich nur ein gutes Drittel der Risikopersonen impfen und selbst das gut aufgeklärte medizinische Personal ist da sehr zögerlich und von daher geht die Ständige Impfkommission davon aus, dass nach wie vor genug Impfstoff vorhanden sein wird, auch wenn noch mehr Impfungen eigentlich wünschenswert wären.
Jetzt haben wir Anfang September, die ersten Menschen laufen schnupfend durch die Gegend und auch leicht hüsteln. Wann ist denn die Grippeimpfung sinnvoll, deiner Meinung nach? Jetzt schon?
Nee, also jetzt ist wirklich noch ein bisschen zu früh. Die Grippesaison, die startet so Ende Oktober, Anfang November. Der Höhepunkt, der ist dann im Januar und Februar. Und der Impfschutz, der braucht so 2 Wochen, bis der wirklich voll sich aufgebaut hat. Also man sollte nicht bis in Januar warten. Aber ich sag mal, November ist eigentlich eine gute Zeit, weil man darf auch nicht vergessen, die Grippeimpfung, die wirkt nicht ewig. Die wird im Lauf der Zeit immer schwächer. Also man muss da so einen guten Punkt erwischen. November ist eine gute Zeit dafür. Wenn man sich später impfen lässt, hilft es auch noch. Es ist auch so, wir werden sehen, wie sich die Grippesaison entwickelt. Die hat im vergangenen Saison ja ein abruptes Ende gefunden, als alle plötzlich im Lockdown waren. Da hatten die Grippeviren keine Verbreitungschance mehr. Das gab es noch nie, dass die so abrupt geendet ist. Und mit etwas Glück, wenn wir uns alle weiter an Abstandsregeln halten, Masken tragen, häufig Hände waschen und so weiter, dann werden beide Erreger ausgebremst, das Coronavirus und das Grippevirus. Aber wie gesagt, impfen ist eine gute Sache und dann ab November etwa kann man damit anfangen.
Wissenschaftsjournalist Volkert Wildermuth über die aktuelle Diskussion, wer sich gegen die Grippe impfen lassen soll und wer nichts.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Normalerweise werden Lieblingsstädte im Radio nicht genannt, aber heute muss ich einfach mal Dorsten loben. Entschuldigung Pforzheim, aber du kannst das ab. Dorsten im Münsterland, für viele ja noch im Ruhrgebiet, hat eine sehr schöne Innenstadt. Hat einen Marktplatz, da steht ein Brunnen drauf, einen netten Metzger, auch Buchläden, auch alles Markt immer samstags. Der Handelsverband Deutschland, der schätzt, so schön, so wird das in deutschen Innenstädten bald nicht mehr. 50.000 Geschäfte, die werden dicht machen bis zum Ende des Jahres. Katrin Göring-Eckardt von den Grünen, die hat da eine Idee, nämlich Internetverkauf begrenzen und Kauf in der Innenstadt wieder hochfahren. Ist das eine gute Idee? Deutschlandfunk Nova-Reporter Stefan Beuting mit Antworten.
Links klappert eine zerbrochene Saloontür im Wind. Rechts rollt ein Tumblewheel durchs Bild. Die klassische erste Einstellung einer verlassenen Westernstadt. Das Bild vieler, wenn sie an die Zukunft unserer Innenstädte denken. Kein schönes Bild. Es macht Angst. Doch Rettung naht.
Wenn man sich die Situation im Moment anschaut, immer mehr Läden und Restaurants sperren zu, Kultureinrichtungen, insbesondere kleine, haben keine Chance mehr. und wir wollen dem entgegenwirken.
Katrin Göring-Eckardt, Abschlussstatement der Fraktionsklausur der Grünen. Die Idee? Ein Nothilfefonds von 500 Millionen Euro und...
Wir erleben, dass der Onlinehandel sehr profitiert hat in der Krise. Wir erleben aber eben auch, dass die Marktmacht des Onlinehandels gegenüber all denjenigen, die stationären Handel betreiben, so ungleich verteilt ist, dass wir finden, hier muss Regulierung hergestellt werden.
Konkrete Vorschläge? Das Bundeskartellamt soll eingreifen und eine Steuer auf Onlinehandel soll erhoben werden. Gute Idee.
Eine einfache Steuer auf den Onlinehandel alleine würde gar nicht helfen, weil mittlerweile ganz viele Einzelhändler in Deutschland, sowohl sehr große deutsche Unternehmen als auch der breite Mittelstand, längst schon ein zweites Standbein im Internet haben.
Stefan Gent vom Handelsverband Deutschland möchte genau wie Katrin Göring-Eckardt, dass die Innenstädte lebendig bleiben. Die Steuer sieht er aber kritisch.
So würde man dem Modehändler beispielsweise, der seine Ladentheke verlängert hat und auch über das Internet verkauft, eigentlich nochmals besteuern, der ja ohnehin schon seine Steuern, Gewerbesteuer, Einkommensteuer und dergleichen in Deutschland zahlt. Von daher wäre das nicht die richtige Maßnahme.
Ob Steuer oder nicht, wenn wir Innenstädte bewahren wollen, dann müssen wir zunächst mal fragen, was denn genau bewahrt werden kann und soll. Brauchen wir weiterhin große Ketten, gigantische Kaufhäuser? Thomas Krüger, Experte für Stadtentwicklung und Städtebau, berät die Bundesregierung im Rahmen des Projekts Zukunftsstadt.
Filialisten, die jetzt ja die großen Innenstädte zumindest beherrschen, die H&Ms dieser Welt, die werden sowieso ihre Flächen reduzieren, weil gerade bei denen, die ja sowohl online als auch offline unterwegs sind, sind die Umsätze ins Netz gegangen und die werden nicht alle zurückkehren, das ist ganz klar. Das heißt, die werden die Flächen reduzieren. Und das Zweite ist, warum soll man noch in die Innenstadt gehen, weil man ja dieses Angebot auch online oder irgendwo im Shoppingcenter am Stadtrand bekommen kann?
Leerstand ist gefährlich, weil aus kleinen Lücken große werden können. Aber einfach nur versuchen, den Status quo zu halten? Keine gute Idee.
Ja, das glaube ich, das wird nicht funktionieren.
Christine Hannemann ist Soziologin mit Schwerpunkt Architektur und Wohnen. Für das Modell einer Innenstadt, bestehend aus Filialisten und Kaufhäusern, sieht sie keine Zukunft.
Weil eben die Einkaufssituation, die Einkaufsverhaltensweisen sich ändern. Es geht ja auch darum, also ich nehme mal jetzt ein Beispiel wie Primark, also diese ständige Klamotten-Neukauf-Verhaltensweise, das ist ja auf die Dauer ökologisch überhaupt nicht durchzuhalten und auch nicht wünschenswert. Und insofern denke ich, dass solche Strukturen nicht konserviert werden sollten und wundere ich mich auch über Frau Eckardt.
Auch Katrin Göring-Eckardt erklärt, sie möchte lieber solche Innenstädte, die neben Filialen auch Kultur, Freizeit und Sozialangebote haben. Aber dafür braucht es mehr als eine Online-Steuer, sondern tiefgreifenden Wandel. Thomas Krüger.
Um diesen Change hinzukriegen, also sozusagen die Innenstadt ein Stück weit neu zu erfinden, individueller, vielfältiger zu gestalten, ist eine Voraussetzung, dass die Mieten sinken. Die zweite Voraussetzung ist, dass die Eigentümer und vor allen Dingen auch neue Geschäftsideen aktiv werden. Das heißt, dass wir jetzt wirklich aktiv den Wandel managen und nicht, das wäre nämlich das andere Szenario, Packpapier.
Packpapier, also Leerstand und dann noch mehr Leerstand und dann Flatline, Kollaps, verlassene Westernstadt. Eine breite Debatte über die Zukunft unserer Innenstädte, da sagen alle ja. Ein Fonds klingt immer gut. Aber die Idee, dass eine Steuer auf den Onlinehandel die Innenstädte rettet, die scheint, vorsichtig gesagt, optimistisch.
Deutschlandfunk Nova-Reporter Stefan Beuting mit der Zukunft unserer Innenstädte. Das war der Update-Podcast an diesem 4. September 2020, einem Freitag. Danke fürs Zuhören und bis dahin.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.